Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben den NBA-Champion. Es ist soweit. Spiel 6 ist durch, die Bucks haben gewonnen und solltet ihr irgendwie von meiner Seite irgendwie entweder Schweigen vernehmen oder den gewohnten Scharfsinn vermissen. Ich habe die Zeit ein bisschen zurückgedreht, wie Brandon Roy damals gegen die Mavs und habe mal wieder live geguckt. Deshalb ist es umso wichtiger, dass der niemals unausgeschlafene
Ole Frerks
an meiner Seite ist. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, ich würde sagen, es hat sich gelohnt.
Absolut, ich habe es auch live gesehen, also von wegen ausgeschlafen, deswegen hat das auch gerade in der Übersetzung so lange gedauert, bis ich was dazu gesagt habe.
Gar kein Problem.
Einfach mal den Einsatz verpennt, funktioniert. Aber
wird mir auch noch passieren später.
Es war halt auch einfach ein packendes Spiel und finde ich ein sehr würdiger Abschluss für eine insgesamt richtig geile Serie. Also eine, wo man, finde ich, im Vorhinein gar nicht unbedingt wusste, was man jetzt damit anfangen soll, wie diese Teams, die ja abgesehen von Weiland, Jay Crowder, alle Debütanten waren in den Fallen, wie die sich da so schlagen würden. Und man wusste nicht, wie sieht's eigentlich mit Giannis aus, der verletzt war, wo wir vor ein paar Wochen noch dachten, scheiße, nicht, dass der ein Jahr raus ist. Stattdessen hat er eine der besten Finals-Serien aller Zeiten hingelegt und, glaube ich, auch eins der verrücktesten Closeout-Games, die ich je gesehen habe. Von daher,
absolut.
War nicht schlecht.
Es war nicht schlecht und darum wird es heute im Endeffekt auch gehen. Wir werden den Champions ein bisschen abfeiern, das Spiel uns ein bisschen anschauen, denn mittlerweile gehört es auch zum guten Ton. Wir haben es ein bisschen eilig heute. Heute allerdings eiliger als sonst. Deswegen müssen wir uns tatsächlich leider relativ kurz halten. Wir melden uns aber dafür diese Woche nochmal. Von daher quasi zwei Folgen zum Preis von einer. Und wir haben ja noch ein paar Fragen offen von letzter Woche vom Mailbag. Die werden wir dann auch noch behandeln. Nicht heute, weil heute geht es wirklich nur um den Champ. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach auch ohne Hinweis auf unsere Patreon-Seite. Übrigens, da solltet ihr reingehen, das AE bei Korbiger Podcast nicht vergessen.
Gut auf den Hinweis verzichtet. Klatsch.
Ja, stark, oder? Stark. Bei Giannis abgeschaut. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mit Giannis Deadline rein. Weil Giannis Deadline ist einfach, also sowohl in diesem Spiel als auch in diesen Finals. Also Closeout-Game, hast du ja auch schon gesagt, 50 Punkte, solide, 14 Rebounds, 5 Blocks, 6 von 25 aus dem Feld. Und dann kommt's, 17 von 19 Freiwürfen. Und ich fand es irgendwie so geil, wie auch Mike Breen, Jeff Van Gundy und Mark Jackson es einfach nicht fassen konnten, was eigentlich abgegangen ist. Also, dass er den einen da kurz vor Schluss noch vergeben hat, war ja eigentlich schon fast eine Überraschung, ne?
Ja, also ich finde, er hat auch aus dem Spiel einige Würfe genommen, wo man dachte, der kann eigentlich nicht fallen und dann ist er reingefallen. Ja. Aber ja, klar, die Statistik an der Freiwurflinie ist vollkommen unfassbar. Macht dann halt auch in so einem ansonsten teilweise ja ganz schön zerfahrenen Spiel, also gerade auch offensiv von den Bucks, macht das dann halt den Unterschied, wenn Giannis nicht nur aus dem Feld komplett überragend ist, sondern auch all seine Freiwürfe trifft, mit Ausnahme von zwei. Und da sind wir dann mal wieder bei dieser Shaq-Parallele, weil der hatte auch ein, zwei Spiele in seiner Karriere, wo es dann nötig war und wo er auf einmal Freiwürfe treffen konnte. Vielleicht ist es dann doch auch so ein bisschen, manchmal ist der Moment einfach da und man muss das annehmen.
Er ist dann doch mehr Shaq als Kobe oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, war auch so ein bisschen, ich hatte dann auch so, du hast ja die Würfe angesprochen, dann gab es ja irgendwie mal den einen Dreier, den er mal genommen hat oder irgendwie so ein Fadeaway. War so ein bisschen so erinnert an die großen Spiele der Großen. Also zum Beispiel dieses LeBron-Spiel damals gegen die Celtics, über das wir ja schon öfter gesprochen haben. Oder Jordans Flu-Game oder keine Ahnung. Also so, das dann halt in einem Spiel 6, in einem Closeout-Game irgendwie rauszuhauen, ist schon solide. Ich meine, mittlerweile glaube ich sogar Kendrick Perkins überzeugt. War auch, ich fand auch die Reaktion der ganzen anderen NBA-Spieler, die ja sonst immer so ein bisschen da war ja in den letzten Tagen auch so das Ding, so Giannis bekommt nicht genug Liebe von seinen Peers sozusagen. Nicht der Paul, sondern seine NBA-Kollegen. Und die waren auch ziemlich angetan. Also von daher, und weil ich gesagt habe, zwei Statlines, die Finals nochmal dazu, 35 Punkte pro Spiel, 13 Rebounds pro Spiel, 61% aus dem Feld, dreimal mindestens 40 Punkte. Er war schon so ein bisschen eine Serie für die Ewigkeit.
Ja, komplett. Und also vor allem, es sind ja auch nicht nur diese Zahlen, es sind auch die Momente, ne? Also in diesem Spiel hatte er mehrere so Game-Saving-Blocks gefühlt, also ja, wo er halt dann Booker abräumt, auf der Gegenseite den gegen drei Verteidiger reinstopft. Er hatte so viele krasse Aktionen. Ich finde auch wiederum interessant, so den letzten Midranger von Middleton, der war halt auch wieder nach einem Handoff von Giannis, der ihm Platz schafft, also es war halt irgendwie einfach das komplette Paket, aber über diese ganze Serie hatte er so krasse Aktionen drin, die finde ich halt auch einfach überdauern werden, also der Block gegen Ayton, dann der Alley-Oop nach dem Holiday-Pass, nachdem der Booker den Ball geklaut hat, es ist einfach die krasse Giannis-Serie, finde ich, das wenn man bedenkt, wie viele Zweifel es noch vor ein paar Wochen an Giannis gab und wie kritisch immer über ihn gesprochen wurde, ja auch teilweise von uns, ja. Und wie viel er davon jetzt ausgeräumt hat, da muss man, finde ich, glaube ich, sagen, und wahrscheinlich wird man auch so in ein paar Jahren zurückblicken auf diese Serie und sagen, so, das ist der Punkt, an dem Giannis endgültig in der NBA und beziehungsweise auf dem Olymp angekommen ist, weil es gibt immer noch ein, zwei Sachen in seinem Spiel, die natürlich nicht perfekt sind, aber er ist so unfassbar dominant und er ist so gut in so vielen Sachen, dass es dann letztendlich vielleicht auch gar nicht immer eine Rolle spielt, dass er dann mal den Pull-Up-Dreier trotzdem nimmt und damit das gegnerische Team vom Haken lässt. Was soll's? Ich hab mich dazu entschieden. Ich kritisiere ihn dafür jetzt nicht mehr. Giannis, mach, was du willst. Du hast bei mir Narrenfreiheit. Geiler Typ und unfassbare Serie. Und wer nach der Serie noch irgendwas von Batman und Robin labert oder so, ist eh klar, dass das nicht so wichtig ist. Ich finde, er hat in dieser Serie einfach gezeigt, dass er seine eigene Version von Superheld ist.
Ja, er hat ja, wir hatten ja in der Brooklyn-Serie gab es dann auch mal diese Diskussion, okay, Durant kann halt einfach mal so ein Spiel übernehmen und dann halt nach Hause bringen sozusagen. Und Giannis hat jetzt, und bei Giannis geht es nicht aufgrund seiner Schwächen, die du auch gerade angesprochen hast. Und jetzt in den Finals hat Giannis das halt einfach am Fließband produziert und jetzt halt sein Meisterstück in Spiel 5, in Spiel 6, sorry, geliefert. Und ja, ich meine, du hast es ja auch schon ein paar Mal gesagt, also während der Finals in den letzten Wochen, dass er sich im Verlauf der Playoffs halt auch einfach nochmal so gesteigert hat, einfach nochmal noch ein besseres Gefühl irgendwie gefühlt fürs Spiel entwickelt hat und damit einfach, ja, nochmal viel schwerer auszurechnen war, weil eben dieses Playmaking dazu kam. Also du hast ja gesagt, der Handoff auf Middleton inklusive Pick, wie er seine Shooter eingesetzt hat, wie er selber einfach anders attackiert hat, wie er dann, ich fand auch jetzt am Anfang wieder im Spiel, war auch eine Szene, wo auch mal hätten einen Dreier nehmen können, aber er hätte ihn dann eben nicht genommen. Also er hat sich nicht dann auf die vermeintlich einfache Variante festgelegt, um halt mal abzudrücken und zu hoffen, dass er fällt, sondern hat schon versucht, halt so seinen Rhythmus zu finden, der, hatte ich den Eindruck, hat auch, glaube ich, funktioniert, der ihm am Ende am meisten bringt in seinem Spiel, nämlich halt zu attackieren und halt in der Zone einfach, ja, mehr oder weniger nicht zu stoppen zu sein, also gerade von den Suns dann am Ende, also gerade weil Ayton ja auch voll Probleme hatte und auch sonst irgendwie ich fand am Anfang sah es gerade noch gar nicht so schlecht aus bei Ayton. Es ist dann irgendwann so ein bisschen hinten runtergegangen. Offensiv ging nicht so viel und dann eben kam die Foul-Problematik dazu. Aber ja, Giannis einfach und auch dieses Bild dann am Ende, also klar, natürlich ikonisch, wo er sich dann erstmal, also wo die Tränen kommen und er sich dann auf den Sitz setzt, courtside unterm Korb und einfach irgendwie mal so kurz in sich geht, so gefühlt wahrscheinlich das gemacht hat, vor aller Augen, was Dirk 2011 in der Kabine gemacht hat irgendwie. Fand ich, war irgendwie nochmal so ein, hat das Ganze nochmal perfekt irgendwie abgerundet.
Ja, absolut. Also auch wieder so ein grundsympathischer Moment. Ich finde auch, ja. Also was du gesagt hast, wegen so der ein bisschen Umstellung und vielleicht auch Versimplifizierung von seinem Offensivspiel. Ich glaube, wenn man, so der drastischste Vergleich ist eigentlich, wenn man die ersten beiden Spiele der Nets-Serie jetzt so kontrastiert mit dem, was er jetzt gemacht hat. Also einfach wie sie diese Mauer vor ihm aufgebaut haben und wie sie das da geschafft haben, ihn dann so ein bisschen rauszubringen aus seinem Fluss und wie jetzt, also Phoenix hat ja teilweise auch versucht, eine Mauer aufzubauen. Die haben ja vielleicht unbedingt das perfekte Personal dafür, aber gleichzeitig, das hatte ja Brooklyn auch nicht. Aber Giannis hat sich einfach innerhalb von ein paar Wochen echt krass nochmal gesteigert, finde ich. Also einerseits klar, wie er Leute einbezieht, auch wie er sich abseits des Balles teilweise bewegt hat, um Räume zu finden und dann auch die Lücken zu sehen und sofort zu attackieren. Also es war irgendwie viel weniger Überlegung und viel weniger Zögern in seinem Spiel. Und ich glaube, das hat letztendlich irgendwie so den größten Unterschied gemacht. Und deswegen ist das auch sowas, wo ich denke, das war jetzt keine Eintagsfliege. Also ja. Giannis ist 26. Ich glaube, da hat was Klick gemacht. Und sein Resümee ist ja jetzt schon vollkommen gestört, wenn man sich das mal so anschaut. Irgendwie zweimal MVP, einmal Defensive Player of the Year, einmal Finals MVP. Übrigens, wir wissen, wer die beiden anderen sind, die überhaupt nur diese beiden Auszeichnungen haben. Ja, alle drei, meine ich.
Finals MVP, MVP und Defensive Player of the Year. Ja. Der Michael und der LeBron, oder?
Nee, der LeBron nicht, der Hakeem.
Ah, nee, der LeBron nicht. Hä? Hakeem, ja klar, stimmt.
LeBron hat sich immer nur darüber beschwert, dass Marc Gasol stattdessen Defensive Player of the Year geworden ist.
Stimmt, der hat gefehlt, richtig.
Genau.
Stimmt.
Deswegen, und wie gesagt, er ist 26, ich glaube, da wird noch das eine oder andere kommen. Und wir können natürlich irgendwann ganz viel drüber streiten. Und es gibt ja jetzt schon genug Leute, die sich darauf beziehen, ja, die Bucks sind halt Meister geworden, weil bei den Nets ein paar Verletzungen waren. Ganz so simpel ist es nicht. Natürlich hat es eine Rolle gespielt, aber dieses Team wird halt noch die eine oder andere Möglichkeit haben, seinen Titel zu verteidigen. Und ich finde es halt sehr spannend. Ich glaube, Giannis hat jetzt seinen Hut halt endgültig in den Ring geworfen als so eine der Figuren, über die es dann halt läuft. Und er war schon die letzten Jahre wahrscheinlich der wertvollste Regular-Season-Spieler. Also, ich meine, ist ja nicht aus Zufall zweimal MVP geworden und hätte dieses Jahr, wenn er nicht die beiden davor auch schon gewonnen hätte, wäre er wahrscheinlich auch ein bisschen weiter oben im Voting aufgetaucht. Aber jetzt hat er halt gezeigt, dass er auch in den Playoffs einer der wertvollsten Spieler sein kann. Und das ist halt so die nächste Stufe.
Ich fand aber auch gleichzeitig, dass die Bucks sich als Team um ihn herum so ein bisschen weiterentwickelt haben. Also es war irgendwie so gefühlt, und sie haben es ja auch nach dem Spiel immer wieder betont. Also ich fand es irgendwie ganz sympathisch, weil es halt so dieses, also man spricht ja immer so über meine Teamkollegen und so bla, aber irgendwie kommt es bei ihnen halt so rüber, als sei das halt wirklich irgendwie so ein verschworener Haufen und irgendwie so eine, ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt, einfach ein sehr sympathischer Haufen. Und aber auch, dass halt, ja, dass Mike Budenholzer da irgendwie andere Lösungen gefunden hat. Alles, wir haben ja auch
NBA-Champion Mike Budenholzer, bitte.
Wurde ja auch schon oft gesagt, ob er die Playoffs überlebt, quasi als Headcoach der Bucks. Wer übernehmen könnte, ob Rick Carlisle übernehmen könnte. Jetzt ist er NBA-Champion, deshalb kein unfehlbarer Coach. Aber ich finde schon, dass er das auch Budenholzer so im Verlaufe der Playoffs und auch irgendwie gerade so im Verlaufe der Finals irgendwie nochmal so ein, ja, noch eine andere Seite gezeigt.
Ich finde, die Finals hat er ziemlich perfekt gecoacht.
Ja,
also davor gab es viele Sachen, die, finde ich, kritisierbar waren. In den Finals absolut. Ganz wenig.
Ja, ich fand auch zum Beispiel jetzt in dem Spiel, am Anfang gab es so eine Szene, wo es jetzt für die Bucks jetzt gar nicht so schlecht lief. Es war ein bisschen hektisch, es war aber so vom Spielstand her war es in Ordnung. Aber er hat dann Timeout genommen. Also gerade die Offense lief irgendwie so ein bisschen hektisch. Er hat einen Timeout genommen. Und hat danach sind sie irgendwie ein Set gelaufen, den sie sich viel, viel mehr bewegt haben, viel weniger statisch gewesen sind. Giannis, Middleton, Holiday waren alle involviert.
Ja, ich weiß, was
und, genau, und gab dann eben diesen Layup von Holiday am Ende, der ja auch jetzt wieder mit seinem Scoring ziemliche Probleme hatte, auch da am Anfang Probleme hatte. Und ich fand, das war so eine Kleinigkeit irgendwie, wo ich mir dachte, okay, er hat jetzt irgendwie gerade für dieses Timeout, klar, es hat jetzt irgendwie funktioniert und so, und dann kann man dem immer noch ein bisschen mehr oder misst man dem gerne noch ein bisschen mehr Bedeutung bei, aber ich fand das war für mich so ein Ding, wo ich mir auch gedacht habe, ja, keine Ahnung. Also hat timingmäßig hat das gut funktioniert.
Ja, ich meine, das sind ja auch so Sachen, bei denen Coaches, glaube ich, am besten messbar sind, so Out-of-Timeout-Plays oder Sideline-Out-of-Bounds, weil das ist halt was, natürlich muss dann im Endeffekt der Spieler den Wurf treffen, aber der Coach ist derjenige, der halt bei solchen Szenen mehr als sonst wirklich direkt eingreifen kann und sagen kann, das können wir jetzt versuchen, um uns zu sortieren, um die Offense zu sortieren, um hier jetzt einen guten Abschluss herauszuspielen. Und das ist schon was, das zeichnet ihn dann auch aus in dem Fall. Also das war auf jeden Fall positiv. Und ich finde auch in dem Spiel, dass er halt relativ früh erkannt hat, also diesmal nach 2 Minuten mit -5, dass Jeff Teague in diesem Spiel wieder nicht unbedingt die meiste Spielzeit bekommen sollte. Das ist für ihn bestimmt nicht leicht, aber er hat es letztendlich richtig gemacht. Auch, dass er in der zweiten Halbzeit Portis halt sehr viel draufgelassen hat, weil der halt mit seiner Energie und mit seinem Scoring einfach ein bisschen notwendige Unterstützung geliefert hat. Also über weite Strecken. Ja. Kam ja wirklich fast gar kein Scoring von den restlichen Startern außer Giannis. Und Portis war halt der einzige Bankspieler, der überhaupt Punkte gemacht hat mit 16. Aber das hat einfach Budenholzer auch richtig erkannt und ihn dann draufgelassen. Und halt nicht irgendwie schneller wieder zu Small Ball oder schneller wieder zu Lopez geswitcht, auch wenn ich Lopez auch gut fand in dem Spiel. Aber das sind halt so kleine Nuancen, die dann am Ende irgendwie gut funktioniert haben. Und wie gesagt, ich finde insgesamt hat Budenholzer echt starke Finals gecoacht, wenn man auch gerade darauf schaut, wie die Bucks es mit der Zeit geschafft haben, Phoenix halt aus deren normalem Spiel rauszunehmen. Natürlich hilft es dabei dann auch sehr, wenn du einen Holiday hast, der einfach wahlweise Paul oder Booker das Leben komplett zur Hölle machen kann.
Ja.
Aber du musst es halt auch trotzdem richtig ansagen und du musst es halt von deinem Team auch irgendwie die Disziplin einfordern und das Schema, dass solche Eckendreier zum Beispiel aus der Wurfdiät der Suns fast komplett rausfallen, was vorher total wichtig für die war. Da wurden einfach viele Sachen richtig gemacht insgesamt. Deswegen Hut ab auch für Mike Budenholzer. Es war keine Mr. Magoo-Serie, wo er einfach nur rumspaziert ist und hinter ihm fallen die Pianos runter und er merkt gar nichts und pfeift und läuft unbehelligt weiter, sondern er hat hier jetzt schon auch aktiv was dazu beigetragen, dass sie diesen Titel geholt haben.
Ja, und ich hatte auch so den Eindruck, also ich meine, wir haben am Sonntag ja auch nochmal drüber geredet, also dass sie eben, wie du es auch sagst, die Suns Offense einfach so ein bisschen kanalisiert haben durch ihre Defense. Ich meine, jetzt war ja auch wieder das Ding, Holiday hat ein paar Spiele sehr intensiv gegen Chris Paul verteidigt, jetzt eigentlich größtenteils gegen Devin Booker, beziehungsweise nicht gegen Chris Paul auf jeden Fall. Damit war Paul wieder ein bisschen besser im Spiel. Booker kam lang überhaupt nicht rein, am Ende 8 von 22, 0 von 7 Dreiern. Und gleichzeitig, das ist immer so ein bisschen mein Ding in diesen Finals, es war wieder, wenn einer richtig offen war, war es wieder Jay Crowder. Und ich weiß nicht, ob es Absicht war, aber mir kam es, und vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist es mir einmal aufgefallen und deswegen ist es mir jedes Mal, wenn es wieder so war, wieder aufgefallen und deswegen wirkt es auf mich jetzt größer, als es am Ende war.
Sein Crowder-Bias.
Ja, der Crowder-Bias, genau. Aber ich meine, Mikal Bridges, man kann einerseits vielleicht sagen, dass er ein bisschen passiver war als in anderen Serien, als in der Regular Season. Aber er hatte, ich meine, du hast auch gesagt, der Eckendreier war nicht so da. Die Rotationen oder die Bewegung in der Offense war nicht so möglich. Also damit haben ihm, glaube ich, ich könnte mir vorstellen, dass es auch so ein bisschen so ein Gameplan der Bucks halt war. Und der Einzige, bei dem es öfter funktioniert hat, der öfter ein bisschen offener war Crowder. Und er hat natürlich immer wieder wilde Sachen drin, wie jetzt dieses Vier-Punkt-Spiel jetzt. Oder ich glaube, ein And-One hat er noch gehabt, oder ist mal zum Korb gegangen. Am Ende halt aber 4 von 11 aus dem Feld, 2 von 9 Dreiern. Und ob das halt irgendwie so ein Ding war, also wenn dann einer offen stehen soll, also nicht, dass man Crowder stehen lassen kann, aber ich habe es am Sonntag bei Patreon gesagt, übrigens patreon.com/korbiger-podcast, Schleichwerbung, dann, wenn einer offen war, weil bei Crowder hast du halt so diesen Punkt, er wirft so oder so und du kannst es vielleicht, also es schadet dir natürlich trotzdem, wenn er komplett heiß läuft, aber du verlierst vielleicht weniger, als wenn du zum Beispiel einen Bridges besser ins Spiel kommen lässt oder einen Cam Johnson oder keine Ahnung oder einen Booker natürlich sowieso oder Chris Paul. Und irgendwie, ja, fand ich, hat das gerade defensiv sah das sehr, sehr gut aus. Wobei ich überrascht war, dass Holiday weniger gegen Paul verteidigt hat. Du?
Nee, ich fand's an sich schon sinnvoll, weil ich meine, letztendlich war ja dieses absurde Shotmaking von Booker über die letzten beiden Spiele das, was die Suns die ganze Zeit drin gehalten hat.
Gut.
Also ohne den Punkt wäre es ja, also wären die Spiele ja nicht unbedingt knapp gewesen, wenn er jetzt nicht zweimal über 40 aufgelegt hätte. Und das war, also ich hab da ja die Tage auf einen Text zu geschrieben, dass ich halt fand, dass das auf Dauer her nicht das Rezept für die Suns sein kann, dass sie davon ausgehen, wir treffen über 60% von der Dreierlinie, nehmen aber kaum Dreier und verlassen uns ansonsten darauf, dass Booker jeden schwierigen Wurf trifft. Natürlich kann er das, aber wahrscheinlich kann das nicht über 3, 4, 5 Spiele am Stück. Und das war jetzt halt wieder so ein Spiel, wo es dann am Ende nicht geklappt hat und wo sie nicht wirklich die Gegenmittel hatten. Ich meine, Paul, das ist halt so das Ding, er hat ja in diesem Spiel wieder mehr seine Midranger gehabt, hat es aber auch nicht so geschafft, die anderen mit einzubeziehen. Also 5 Assists bei 3 Turnovern ist ja für ihn quasi, als hätte er keinen Pass gespielt für seine Verhältnisse, ne? Also das kennen wir von ihm ja ganz anders. Und auch da haben die Bucks es halt wieder geschafft, dass sie halt nicht überreagieren. Sie haben teilweise diese Midranger mal zugelassen, aber sie haben halt nicht deswegen dann irgendwie überreagiert und versucht, alles zuzumachen und dadurch dann halt wieder Dreier draußen zu ermöglichen, sondern haben halt den Punkt einfach sozusagen ausradiert. Gesagt, okay, Paul, du kannst es schon mal 5, 6 Midranger einschenken, das sind dann aber 12 Punkte, dadurch entsteht kein Momentum, dadurch entsteht kein Bridges trifft 2 Dreier, Crowder trifft 2 Dreier, alle putschen sich hoch oder so, sondern es ist halt im Endeffekt erstmal das. Und ich glaube, gerade wenn du von hinten spielst, und das haben ja die Suns dann teilweise, also auch wenn sie im zweiten Viertel waren sie natürlich dominant, weil Milwaukee da fürchterliche Offense gespielt hat. Aber ansonsten, es ist halt schwer, um wirklich da mal einen größeren Run hinzulegen, wenn du halt gleichzeitig hinten keine Stops hinbekommst. Das war halt wieder der Fall, dass sie das nicht dauerhaft hinbekommen haben, die Bucks davon abzuhalten zu scoren.
Und da bist du im Endeffekt aber auch wieder beim Coaching, ne? Dass man da eben nicht überreagiert. Und dass du halt auch sagst, ich meine, die Suns haben ja jetzt oft quasi die beiden Bigs, also wenn man Giannis als Big nimmt, rein von der Körpergröße ist es ja okay.
Auf jeden Fall.
In die Pick and Rolls mit Paul mit einbezogen, beziehungsweise haben dann mehrere Picks gestellt, bis dann eben die beiden wirklich in seinem Umkreis waren. Aber natürlich sinkt Lopez dann ab oder spielt Drop Coverage, aber trotzdem durch ihre Länge sind sie ja trotzdem noch so halb hingekommen, dass es trotzdem irgendwo schwere Würfe waren, die Paul natürlich regelmäßig trifft, aber die für ihn dann trotzdem ja nicht so einfach sind. Was ich aus Suns Sicht ganz interessant fand, dass Jrue Holiday das Jrue Holiday Treatment bekommen hat von Mikal Bridges. Dann irgendwann ab, dann glaube ich zweitem Viertel, wo sie ihn wirklich halt teilweise über das ganze Feld unter Druck gesetzt haben.
Ja, nur das ist da, also ich meine, das hat ja auf der Gegenseite Phoenix auch ein bisschen besser gemacht, dass sie halt nicht die ganze Zeit dann Paul trotzdem den Ball nach vorne bringen lassen, sondern dass sie das halt so ein bisschen verteilen. Ich muss ja sagen, auch wenn Holiday hat natürlich auch wieder 11 Assists gehabt, aber ich habe jetzt auch überhaupt kein Problem damit, wenn Middleton den Ball nach vorne bringt oder auch mal Janis. Ja. Also das ist ja dann immer die Frage. Aber ja, war schon ganz interessant, wie sie ihn da teilweise rausgenommen haben. Holiday ja sowieso auch mal wieder, auch hier, Shoutout NBA Champion Jrue Holiday. Ist auch irgendwie cool, dass man das auf jetzt sagen kann. Auf jeden
Fall. Ja.
Das war halt auch wieder so ein Spiel, das einen ja eigentlich komplett verrückt macht. Ne? 12 Punkte, 4 von 19 und auch teilweise mit so beschissenen Würfen. Also pardon my French, aber war halt einfach so ohne Balance, ohne irgendeinen Sinn. Echt so Dinger, wo man das kannst du doch nicht ernst meinen. Gleichzeitig 11 Assists, 9 Rebounds, 4 Steals, absurd gute Defense über weite Strecken und plus 12. Nur PJ Tucker war da noch drüber mit plus 13. PJ Tucker mit 0 Punkten und auch
auch da Shoutout, NBA-Champion PJ Tucker.
Absolut. Das ist halt irgendwie geil, weil ich finde bei Holiday, der hat fast durchgespielt, hat unfassbar viel für diesen Sieg getan, hat gleichzeitig auch irgendwie die Offense teilweise echt ein bisschen zurückgehalten. Aber es gehört einfach dazu. Ich glaube, man muss bei ihm auch dann irgendwann festhalten, wir können uns darauf verlassen, er ist ein absolut sensationeller Verteidiger und das Scoring kommt und geht. Aber er macht halt insgesamt trotzdem ganz klar ganz viel positiv für sein Team.
Absolut. Also ja, ich meine, man braucht ja auch so ein bisschen die Bucks-Experience, muss ja auch dabei sein. Es darf ja nicht alles perfekt laufen.
Ja, absolut. Deswegen war dieses zweite Viertel auch wichtig. Ich dachte Anfang wirklich, dass es auf einen ziemlich deutlichen Sieg hinausläuft. Und deswegen fand ich es dann auch, also auch nochmal alle Achtung an die Suns, dass die es dann geschafft haben, sich ins Spiel reinzukämpfen und ja, sogar mit einer Führung dann ins dritte Viertel zu gehen.
Ja, es war am Anfang, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, okay, das Momentum der Serie ist tatsächlich komplett gekippt. So, und jetzt die Bucks spielen sie jetzt einfach runter und uns wird deutlich. Ja, gut, und dann im zweiten Viertel 13 Punkte, 7 davon Giannis.
Ja.
Da lief es dann nicht mehr ganz so gut. Aber ja, ganz kurz, für mich, mein Bullsherz ist natürlich höher geschlagen zwischendrin, als mein kurzes Duell Cameron Payne gegen Bobby Portis gab.
Selbstverständlich.
Das war das kleine Buletten-Privatduell. Also Cameron Payne zwischenzeitlich die Suns im Spiel gehalten, beziehungsweise zurückgebracht. Und du hast ja vorher schon gesagt, Bobby Portis, lange Zeit der zweitbeste Scorer.
Shoutout NBA-Champion Bobby Portis.
Absolut.
Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber ich wollte es nochmal sagen sonst.
Wir haben es noch nicht gesagt und ich sage auch nochmal Shoutout NBA-Champion Bobby Portis. Ich habe am Sonntag ja schon gesagt, es klingt irgendwie gut. Ich fände es überragend, wenn es passieren würde. Jetzt ist es passiert. Und er ist halt nicht so als Mitläufer NBA-Champion geworden, sondern er hat halt im entscheidenden Spiel echt einiges geliefert. Unter anderem, vielleicht sogar vor allem, sein freundliches Grinsen ins Gesicht von Chris Paul. was natürlich sensationell war. Sein technisches Foul fand ich dann auch ganz gut, als Middleton dann zu ihm hinkommt, ihn so ein bisschen runterholt.
Ja, also seinen ganzen Platz. Sein Sprint. Das war schon ziemlich witzig. Auch wenn Booker, glaube ich, eine Minute später genau das Gleiche gemacht hat. Aber er ist halt auch ein Starter, muss man das nicht. Also war schon okay, dass man da mit zwei unterschiedlichen Linealen rangeht, sozusagen.
Ja, finde ich, sollte man auch machen. Aber ja, Port ist echt irgendwie, es war so dieses klassische Energie in der Offense gegeben, in der Defense natürlich regelmäßig ein Mismatch dargestellt, aber da hat irgendwie auch sich reingehauen. Klar, 5 Fouls, aber es war dann eben, ich weiß gar nicht, wer von den dreien es jetzt war, aber auch gesagt, es waren halt dann irgendwie so mehr oder weniger clevere Fouls, also als dann Crowder mal an ihm vorbeizieht und eigentlich den Leger hat und er halt so quasi zum Block geht und halt die Hand, aber voll den Arm erwischt, ist natürlich faul, aber es ist halt zumindest mal kein And-One und schon gar kein, und auch kein normaler Leger und irgendwo, ja, Portis hat sich da irgendwie voll in die Serie reingespielt und jetzt NBA-Champion. Unfassbar.
Ja, vollkommen zu Recht. Hat sich sein bestes Spiel auch für den Schluss aufgehoben. Dazu NBA-Champion Chris Middleton, muss man sagen.
Ja.
Also fand ich über weite Strecken des Spiels jetzt nicht so stark, aber dafür dann halt am Ende auf jeden Fall wieder mit einem knochentrockenen Midranger nach Giannis Assist. Das gehörte auch dazu, um das Spiel abzurunden, finde ich. Also weil
das
zeigt halt auch irgendwie mal so diesen Aufbau der Bucks, weil im Prinzip 46 Minuten lang hat Giannis alles gemacht. Also er hat ja insgesamt fast die Hälfte der Bucks-Punkte gemacht. Und also wenn man sich die Starting Five anguckt, 39 Punkte von den restlichen 54 von ihm. Also es war halt einfach wirklich über sehr, sehr große Strecken einfach komplette Giannis-Show, vor allem natürlich im dritten Viertel, als er über 20 Punkte wieder gemacht hat. Aber in den letzten 2 Minuten hat er überhaupt gar kein Problem damit, den Ball dann zu teilen mit seinem Closer. Ja. Das finde ich halt geil. Also das ist irgendwie halt auch so was, glaube ich, über die Jahre gewachsen ist. Die haben ja, also als Giannis bei den Bucks angefangen hat, war ja Middleton auch gerade zu ihnen getradet worden. Also hat quasi seine Karriere zusammen mit Middleton begonnen, der als Zweitrunden-Pick aus Detroit nach nur einem Jahr halt nach Milwaukee getradet wurde, so als Throw-in. Hm. Und bei den beiden merkt man das halt, finde ich, schon krass, dass die einfach über die Jahre so total zusammengewachsen sind und jetzt eine klare Rollenverteilung haben, mit denen sich beide halt wohlfühlen. Also jeder weiß, Giannis ist natürlich der viel bessere Spieler, aber trotzdem in den letzten zwei Minuten spricht absolut nichts dagegen, Middleton kochen zu lassen, weil er halt da ein particular set of skills hat, wie Liam Neeson sagen würde, was dafür perfekt geeignet ist, um so ein Spiel dann zu Ende zu bringen.
Ja, also ich meine, es ist halt auch dann, und das, zu dem Set of Skills gehört halt einfach dazu, wie du sagst, eigentlich eher durchschnittliches Spiel abzuliefern und dann halt trotzdem, ich meine, der Wurf war jetzt nicht einfach am Ende. Also klar, Giannis, schöner Handoff, den Pick gestellt, aber Booker war halt trotzdem dran.
Middleton und nimmt übrigens nie einfache Würfe. Allein schon auch, weil er hat ja nie Separation. Das ist total verrückt. Es ist völlig egal, wie nah der Verteidiger dran ist. Er wirft den Ball halt irgendwie und er geht rein oder er geht nicht rein. Aber es ist nie so, dass er sich jetzt irgendwie durch Stepbacks oder so mega viel Platz verschafft. Ein bisschen natürlich schon. Er hat ja auch eine sehr gute Fußarbeit und so. Aber es ist nie so, dass er dann ganz weit weg ist von seinem Verteidiger. Ist schon irgendwie faszinierend, wenn man sich so ein Highlight-Tape von ihm reinzieht, weil die Würfe alle immer schwierig sind.
Ja, das stimmt. Und damit hat es auch irgendwie gut in das Spiel gepasst, weil es war so, ich meine, also wir haben ja letzte Woche noch gesagt, wir hätten gerne mal ein enges Spiel. Die ersten Spiele waren interessant und hochklassig sozusagen. Und irgendwie jetzt, das Spiel war ja auch viel Gewürge, wackeliges Händchen, Fehler dabei, aber es war diese Dramaturgie und so dieses, und dann halt diese Hauchperfektion dann immer dazwischen, war schon, ja, und da hat halt, passt irgendwie Middleton ins Spiel irgendwie auch irgendwie ganz gut dazu. Also so dieses, also es ist nie einfach, aber es kann dann manchmal einfach aussehen. Also ich habe dieser Wurf, dann da so das genau so zusammenzubekommen. Und was bleibt jetzt für Phoenix? Also erstmal keine Häme und erstmal keine 2-0 Führung und so und auch kein Chris Paul, weil ich habe einfach den Eindruck, dass das am Ende bessere Team, das Team, das sich im Laufe dieser Finals gefunden hat und Wege gefunden hat, die Stärken des anderen Teams irgendwie zu reduzieren, teilweise zu minimieren, dann am Ende den Titel geholt hat. Und das heißt, und das, ja,
das ist
hat okay. Hauptsächlich mit den Bucks zu tun und weniger mit dem, in Anführungszeichen, Versagen oder eben nicht Versagen der Suns, finde ich.
Sehe ich genauso. Also wenn ich Suns-Fan wäre, würde ich sagen, aber in den Spielen 4 und 5 ist es letztendlich eine Aktion. Und wenn wir da eben. Also deswegen, klar, wir waren vielleicht insgesamt das schwächere Team, aber wir hätten die Serie locker auch gewinnen können. Wenn man das so sagt, stimme ich komplett zu, weil
absolut. Das
ist so. Es gab wirklich die Möglichkeiten. Es hat am Ende nicht geklappt, aber ich finde auch, Häme ist natürlich vollkommen unangebracht. Die haben überragende, also sowieso schon eine sehr, sehr gute Regular Season gespielt. Sie haben insgesamt eine saustarke Postseason gespielt und sie sind am Ende auf ein Team getroffen, das vor allem, glaube ich, auch echt ein schwieriges Matchup war. Also gerade so mit der Länge und der Physis, mit der Athletik, da gab es schon so ein paar Komponenten, wo Milwaukee dann am Ende einfach große Vorteile hatte. Gerade dann irgendwie auch so in Transition. Es gab nur einen Big Man, es gab dadurch irgendwie, also abgesehen davon, dass man Giannis auch mit zwei Bigs wahrscheinlich nicht gut hätte verteidigen können, aber es gab halt auch einfach keine Optionen und das ist auf Dauer dann halt sehr schwierig. Und deswegen, also die Suns sollten sich trotz allem auf jeden Fall sagen, das war eine überragende Postseason. Wir sind weitergekommen, als alle Leute gedacht haben. Man darf sich natürlich trotzdem mega ärgern, dass es jetzt am Ende nicht geklappt hat. Aber gerade wenn man bedenkt, dass Booker, Ayton und Bridges jetzt auch noch nicht 100 Jahre alt sind, sondern überhaupt zum ersten Mal in den Playoffs waren und Crowder ist noch unter Vertrag. So, das ist ja alles was, worauf man aufbauen kann. Chris Paul ist jetzt halt die Frage, wie es mit ihm weitergeht. Ich darf da unseren guten Freund Magic Johnson zitieren, der ziemlich direkt nach Spielende gesagt hat, wenn Chris Paul aus seinem Vertrag aussteigt, dann sollte er als erstes zu seinem guten Freund LeBron James gucken. Denn eine Big Three mit LeBron, AD und Chris Paul, das garantiert eine Meisterschaft. Finde ich cool. Ich hoffe, das passiert. Aber ich gehe mal nicht davon aus, sondern ich gehe mal eher davon aus, entweder er zieht seine Option und unterschreibt dann direkt noch eine, also irgendwie für zwei weitere Jahre in Phoenix. Oder er verzichtet auf die Option, unterschreibt irgendwie für drei Jahre in Phoenix. Ich glaube schon oder bin relativ sicher, dass er bleibt. Und dann, ich glaube nicht, dass das letzte, also irgendwie ein drittes Vertragsjahr dann noch richtig nice sein wird. Aber die nächsten ein, zwei Jahre kann man ja mit diesem Kern und mit Chris Paul und vielleicht noch einem Big Man, einem Spieler mit ein bisschen mehr Länge auf dem Flügel, das wäre jetzt meiner Meinung nach das, woran sie arbeiten müssen, dann kann man ja auch nächste Saison wieder direkt mittendrin sein. Das heißt nicht, dass sie im Westen wieder in die Finals kommen werden. Also Ich würde sie dafür nicht favorisieren, einfach weil es dafür so viele Konkurrenten gibt. Vielleicht war das die beste Chance, zumindest für Chris Paul. Aber dieses Team muss halt überhaupt noch nicht am Ende sein. Und also gerade mit Booker und Ayton hat man, glaube ich, absolut was, worauf man aufbauen kann. Und deswegen erstmal darf man jetzt natürlich enttäuscht sein, aber danach irgendwie auch anerkennen, das war eine ziemlich überragende Saison.
Ich glaube, gerade bei Ayton ist halt jetzt irgendwie, hat man jetzt in den Playoffs, finde ich, noch mal so viel mehr Potenzial gesehen, als man vielleicht nach seinen ersten Jahren irgendwie so erwartet hatte. Also beziehungsweise er hat schon so, also gerade defensiv hat er so viel ausgeschöpft und ich bin jetzt halt, also ich glaube, nach so einer Serie, nach so einem Playoff-Run, nach so einer Finals-Serie ist man, glaube ich, als Spieler so angefixt. Also gerade jetzt Ayton, das Spiel lief er jetzt auch nicht optimal. Ich habe es ja schon gesagt, hat 1 von 6 gestartet, Foul-Trouble am Ende 4 von 12 und irgendwie nie so seinen Rhythmus gefunden. Defensiv dann am Ende Probleme gehabt. Aber ich glaube, ich bin sehr gespannt, welche Version von DeAndre Ayton wir nächstes Jahr sehen, also beziehungsweise was er in seinem Spiel noch draufpackt, ob er offensiv noch ein bisschen, wie er jetzt an seinem Offensivspiel zum Beispiel arbeitet, er konnte ja werfen, als er in die Liga kam, da war ja eher so das Ding, so er wirft zu viel und ob er aber da so noch so ein bisschen mehr Variation in seine Offense bringt, wie die Suns dann grundsätzlich ihn vielleicht mehr einsetzen wollen, bei Booker ja genau das Gleiche und wie du sagst, also ich glaube auch, das ist jetzt halt nicht das Ende, sondern der Anfang. Ich glaube, im Westen lässt sich sowieso nicht sagen, der oder derjenige ist Favorit nächstes Jahr.
Wenn die Lakers Chris Paul verpflichten, Minimum.
Ja, natürlich zum Minimum.
Das ist ein guter Kandidat wahrscheinlich.
Ja, weil sonst, genau, also ich frage mich, ich finde halt solche, ich meine gut, Magic, Lakers und so, aber ich finde halt solche Tweets, ich denke mir so, mein Gott, eigentlich wer will's? Also, weißt du, das ist ja nichts, was irgendwie, finde ich jetzt aus. Gut, das ist vielleicht bei mir jetzt Quatsch, in Bezug auf die Lakers von neutraler Sicht zu sprechen, aber
ich wollte gerade sagen,
was irgendwie groß erstrebenswert ist. Also, dass du dann jetzt halt, weil du hattest, und das finde ich halt auch, du hattest jetzt halt einfach wieder eine Serie, oder du hattest, ich habe es irgendwann im Verlauf der Playoffs schon mal gesagt, was ich an diesen Playoffs einfach so geil fand, war, dass alles, was wir gesehen haben, nicht perfekt war. Es gab niemals dieses Ding, okay, da ist jetzt ein Team, das einfach so viel besser ist als alle anderen, oder dieses Team nahe der Perfektion, oder dieses Team, das 2, 3 Superstars hat, die fit sind, bei denen alles funktioniert, sondern es war halt jedes Team ist weit gekommen, es hatte Schwächen. Es sind Teams weitergekommen, von denen wir es nicht erwartet haben. Also die Hawks zum Beispiel. Und das finde ich, darauf sollte auch die Liga aufbauen. Darauf sollte die Liga ausgelegt sein, weil das, ich meine, klar, jetzt momentan sind wir darauf ausgelegt, dass wir große Namen haben und dass irgendwie alles irgendwie schön teilbar ist und dass wir irgendwie drüber sprechen, wer wohin geht und wer wo wieder ein Superteam formt, damit wir wieder sagen können, wie scheiße dieses Superteam ist, dass wir wieder hoffen, dass dieses Superteam irgendwie auseinanderbricht oder ein anderes Superteam sich formt. Also weißt du, wie ich meine? Aber im Endeffekt ist ja sportlich gesehen, finde ich persönlich, das, was wir jetzt gesehen haben, so viel reizvoller und deswegen hoffe ich halt eben, dass genau dieses Ding halt nicht passiert, also dass wir jetzt irgendwo, sondern dass halt eben die Suns, wenn, wie du sagst, wenn Chris Paul da noch 2 Jahre hat, die Jungen wachsen, Bridges, genau der gleiche Fall, also hat jetzt irgendwie so ein bisschen, ist vielleicht teilweise an seine Grenzen gestoßen für den Moment, sieht vielleicht nächstes Jahr auch schon anders aus. Und dann ist Chris Paul noch da und dann kommen die ganzen Verletzten der anderen Teams nächstes Jahr zurück. Gut, dann hast du die Nets, muss man natürlich sehen. Aber grundsätzlich ist halt einfach, ist momentan, finde ich, die Lage in der Liga sehr, für mich sehr, sehr komfortabel, einfach weil es so schwer ist, vorauszusagen. Und ich hoffe, dass es so bleibt.
Ja, also gehe ich bei allem mit. So NBA-Offizielle sagen dann immer dazu, also zumindest sagen sie das insgeheim und es wird dann von gut vernetzten Leuten nach außen getragen. Aber Superteams sind gut für das Interesse an der Liga und ich glaube, dass das grundsätzlich auch stimmt, aber ich persönlich jetzt so aus neutraler Sicht finde auch, das waren irgendwie, also mir hat das in diesen Playoffs jetzt überhaupt nicht gefehlt, dass da irgendwie ein überstrahlender Name irgendwie dabei ist oder ein Team, auf das sich alles richtet, sondern dass man es halt so ein bisschen offener quasi verfolgen konnte. Und ja, sich halt dann auch in den Finals mal Teams gegenüberstanden, die man da jetzt nicht unbedingt erwartet hatte und die ja trotzdem sich halt diesen Platz total verdient hatten. Also
ja.
Mir hat das auch sehr gut gefallen. Aber schauen, also ich meine, das Ding ist, kann man natürlich dazu sagen, wenn die Nets nächste Saison fit ist, vielleicht gehen sie dann mit 16-1 durch die Playoffs, aber vielleicht auch nicht, ne? Und es ist halt irgendwie alles offen und ich finde grundsätzlich, wenn es halt nicht vorher mehr oder weniger determiniert ist und man sich denkt, okay, wenn sich da nicht einer verletzt, dann sind die eh nicht zu schlagen, das für mich als Zuschauer macht das definitiv auch mehr Spaß, muss ich sagen.
Und ich glaube auch, also ich meine, Kevin Durant hat ja mal gesagt, er findet es unfassbar, wie sehr NBA-Fans quasi alles an der NBA hassen. Und ich glaube, das ist, für mich ist es auch so ein bisschen diese Superteam-Sache verwurzelt sozusagen, weil ich meine, dieses Interesse speist sich ja irgendwie aus Abneigung oder aus der Hoffnung, dass der Gigant stürzt. Und das mag ja vielleicht für den Moment, mag das vielleicht mehr Interesse auf sich ziehen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn du auf Dauer, also wir reden ja schon seit Jahren drüber, dass der Sport an sich im Hintergrund ist und halt, weil eben wir immer über solche Geschichten reden, aber vielleicht, weiß ich nicht, wenn du irgendwann, langfristig ist es vielleicht gesünder, wenn du sagst, wir haben halt einfach ein sportlich extrem gutes Produkt mit großen Namen. Ich meine, die Serie hat so viel Potenzial gehabt, theoretisch an Stories, Namen, jungen Spielern, die vermarktbar sind, dass es nachhaltiger ist, wenn du einfach eine gewisse, ja, eben so Playoffs hast wie jetzt im Prinzip. Mit, ich meine, wie gesagt, es waren ja lauter Stars dabei, so ist es ja nicht.
Ja, es ist aber halt sonst so der Faktor, dass man, wenn alles quasi darauf aufgebaut ist, jeder will, dass ein bestimmtes Team fällt oder dass es ein Bösewicht, ja, da muss man immer sofort den nächsten Bösewicht suchen, sobald der eine keine Gefahr mehr ist. Und klar, das ist nicht das nachhaltigste Modell. Ich frage mich aber, ob bei Giannis, der ja momentan, glaube ich, also es gibt natürlich ein paar Leute, die unter anderem James Harden, die sagen, dass da kein Skill vorhanden ist. Ich bin mal gespannt, wann James Harden sich äußert. Habe ich bisher noch nicht gesehen, aber der ist wahrscheinlich eh irgendwo betrunken, liegt er irgendwo rum. Aber er kann ja, also vielleicht wird er irgendwann was tweeten und sagen, Giannis, real Hoopers, no, guter Typ oder so. Ja. Aber ansonsten, es gibt ja schon so eine Fraktion, die halt findet, das ist irgendwie nicht schön oder was auch immer, basiert auf keinen Fähigkeiten, was ich doch relativ lächerlich finde, weil allein seine Eurosteps sind eine Koordinationsfähigkeit bei jemandem, der 7,50 Meter groß ist, die es eigentlich nicht geben sollte.
Ja, ja.
Aber ansonsten hat er ja in Wirklichkeit bei den allermeisten Leuten ein Approval-Rating von, ja, so ein perfektes. Und von daher, ja, bin ich mal gespannt, ob jetzt über die nächsten ein, zwei Jahre, wenn das so weitergeht, Evil Giannis hervorkommt, damit man auch aus ihm so eine Art Feindbild machen kann. Aber ich glaube es nicht. Also dafür ist er als Typ auch irgendwie viel zu cool. Das ist so ein bisschen, ja, wenn es bei Dirk nach seinem Titel dann noch auf einmal eine riesige Dirk-Hater-Fraktion gegeben hätte. Das kann ich mir halt irgendwie auch bei Giannis nicht wirklich vorstellen.
Ja, bei manchen Typen ist es gefühlt irgendwie ausgeschlossen, dass es passiert. Also außer sie durchlaufen irgendwie eine riesige persönliche Wandlung. Und
wie gesagt, Evil Giannis.
Aber dazu müsste erstmal sein Mean-Mark anders aussehen als das von dir oft zitierte Robbenbaby.
Weil ja, vielleicht schafft er sich ja, weißt du noch, als MJ damals diesen, ich sage jetzt das Wort nicht, aber diesen bestimmten Schnörres hatte? Für ein paar Jahre?
Ja.
Vielleicht muss Giannis mit sowas anfangen.
Ja, irgendwie so, vielleicht, ich meine, keine Ahnung, mit so einer Championship, das kann ja auch den Schalter umlegen,
ja,
oder so, oder die Sicherung rausdrücken.
Aber lass uns noch mal kurz seriös werden, weil letztendlich Giannis ist die prägende Figur dieser Finals, insgesamt wahrscheinlich auch dieser Postseason. Wir haben ja vorhin schon kurz über sein Resümee bisher gesprochen. Was erwartest du dir so von ihm, wie die nächsten Jahre verlaufen? Weil irgendwie, ich komme immer wieder an den Punkt, er ist erst 26 und er hat jetzt schon so krank viel gesammelt. Und ich denke mir aber irgendwie, wenn diese Entwicklung real ist und wie gesagt, ich gehe davon aus, dann kommt da halt noch viel, viel mehr.
Ja. Also ich bin sehr gespannt, wie sein Playmaking entwickelt, weil wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, jetzt so in den Playoffs hat man da irgendwie schon eine große Entwicklung gesehen, aber wird ja auch immer wieder gesagt, er hat es ja, glaube ich, selber gesagt, also als LeBron das erste Mal in den Finals war, hat er noch gar kein Basketball gespielt. Und er hat ja so spät angefangen und er scheint ja dieses Gefühl zu haben und scheint sich zu intensivieren. Da bin ich mal gespannt, wie weit das noch geht. Also generell so wie er das Feld sieht, wie er das Spiel sieht. Und ja, keine Ahnung. Ich meine, es ist plump, aber ich meine, wie entwickelt sich sein Wurf? Also wir haben es ja auch schon mal gesagt, es muss ja nicht der Dreier sein. Aber wenn er halt irgendwie aus der Midrange hochgehen kann, mal schnell und ein Absinken bestrafen kann, wenn er seine Freiwürfe, muss er nicht so treffen wie heute, aber...
Aber wäre schon geil.
Wäre geil.
Also sagen wir mal, er schafft dauerhaft eine Quote von 75%.
Ja.
Dann gute Nacht, Johanna. Also ja, so, dann bin ja, ich so aus der ja. Meinung, dass halt irgendwie diese... Also ich glaube, so ein so ein Turnaround aus der Midrange, den er teilweise auch schon auspackt und manchmal auch trifft. Ja. Manchmal macht er den ja so ein bisschen seine griechische Version vom Dirk Flamingo. wenn er den halt stabil bekommt, ich weiß nicht, ob der dann überhaupt einen Dreier braucht. Das ist natürlich immer dieses Thema, genau, über das man da immer spricht. Aber ich meine, man hat ja jetzt gesehen, auch ohne stabilen Dreier ist er relativ gut unterwegs, auch auf einer doch recht großen Bühne wie den NBA Finals funktioniert es irgendwie. Aber ja, ich glaube, einfach so dieser Midranger, die Freiwürfe, wenn er das stabilisiert, dann, also es gibt ja eigentlich nicht, also gar nicht mehr so viel, was man da irgendwie noch bewegen kann. Also gerade wenn man sieht, wie sein Motor auch funktioniert. Also er war zwar im Lauf dieser Serie mehrfach komplett platt, aber dann hat er halt kurz Pause gehabt, kam wieder und hat dann gleich wieder auf der einen Seite den Ball reingestopft und auf der anderen Seite einen Chase-Down-Block rausgehauen. Also das ist ja irgendwie einfach, gerade wenn man so auf Two-Way-Performances schaut, gab es echt, also gerade jetzt dieses Spiel 6, aber eigentlich die gesamte Serie, echt wenige Leute, die das so hätten überhaupt machen können. Also wenige Leute, an die ich mich so erinnere, was Performances in den Finals angeht.
Mhm. Ja, ich wüsste es auch nur.
Hat LeBron, Hakeem.
Ja.
Jordan Pippen in Kombination, aber natürlich auf eine andere Art und Weise, weil sie nicht 10 Meter größer waren als ihre Gegenspieler.
Ja, eben, genau. Also ich glaube,
Duncan sicherlich.
Duncan, ja. Ich glaube, Jordan allein hat halt auf eine andere Art defensiv. Aber aber das ist es ja im Endeffekt, oder? Also zumindest, was man jetzt so, ich meine, keine Ahnung, wenn du jetzt weiter zurückgehst. Aber
will Großvater mal weiter nicht noch von Bill Russell erzählen? Weil der hätte sicherlich keine 50 Punkte gemacht.
Das war natürlich, also an beiden Enden, so hat man damals noch gespielt, hart, Ellbogen raus.
Wen imitierst du hier gerade?
Ich weiß nicht, mich
nach dem Abendessen. Ein bisschen was von Udo Lindenberg?
Ja, mein guter Freund Udo. Ich
habe damals Bill Russell das Spiel gesehen. Echt super.
Ja. No. Nee, aber ich wüsste, also nicht viele, keine Ahnung, ich meine, es war halt for the ages, wie es so schön heißt, die komplette Performance eigentlich. Also da, also auch mit der ganzen Geschichte. Verletzt, man weiß nicht, ob er Spiel 1 irgendwie braucht ein bisschen und dann aber danach dann mal ganz kurz das Dach weggehauen irgendwie an beiden Seiten. Also war nett. War schön anzuschauen, würde ich sagen.
War nett. Eine letzte Frage und da knüpfen wir jetzt wieder bei Magic Johnson an, weil das einfach jederzeit wichtig ist. Er hat LeBron gewarnt, weil KD und Giannis für seinen Thron kommen.
Mhm.
ich weiß, du liebst solche Diskussionen. Wer ist jetzt gerade der größte Babo der Liga? Also im Sinne von der beste Spieler?
Ich würde trotz allem Richtung... Boah. Also die Falls mal, ich meine, der Recency Bias kommt so ein bisschen, aber
sag es.
Ich glaube, ich würde Durant sagen.
Ich auch. Aber knapp.
Also, knapp, sehr knapp. Also Giannis hat zwischen Brooklyn-Serie und Suns-Serie ordentlich aufgeholt.
Ja, würde ich auch sagen.
Also von daher. Aber ja, gut, LeBron ist halt, ja, war einfach verletzt und mal sehen, was nächstes Jahr kommt. Nächstes Jahr ist ja schon bald. Übrigens, dein Tweet fand ich auch sehr schön, dass du es gefunden hattest und auch kommentiert hast, dass Devin Booker jetzt mit Holiday und Middleton nach Tokio fliegen darf.
Ja, das tut mir irgendwie schon ein bisschen leid für ihn.
Ja.
Vielleicht auch, weil wir über Devin Booker jetzt gar nicht so viel gesprochen haben. Das letzte Spiel war jetzt nicht so toll, aber insgesamt natürlich ziemlich legendärer Run für erste Playoffs überhaupt in seiner Karriere. Hat er schon echt sehr ordentlich abgeliefert. Das sollte nicht unter den Tisch fallen.
Ja, also die Berührungsängste oder Fremdeln war jetzt nicht so wirklich auszumachen.
Ja, fand ich auch. Also nicht so wie im Flugzeug dann nach Tokio. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen Fremdeln geben.
Ja, vor allem Holiday ist halt irgendwie hart. Wenn der jetzt gerade, wird der nach dem Spiel, braucht den wahrscheinlich erstmal nicht mehr direkt vor der Nase.
Ich stelle mir das so vor, dass die so, also bestimmt 8 Reihen und ganz viele Plätze hätten. Und das Booker da zuerst ist, dass Holiday sich einfach direkt neben ihn setzt und so, na, kann ich die Lehne mit uns?
Und immer so, wenn Booker gerade so ein bisschen auf die Linie kommt, dann rutscht er wieder so rüber. So, dass er nur ganz, ganz minimal berührt. Aber er möchte ihm signalisieren, dass er da ist.
Ja.
Jederzeit.
Das ist doch kein Foul. Ja. Das geht in die Richtung, aber es ist doch kein Foul.
Ja. Ja, wie dieses eine Play, wo er irgendwie schon eigentlich so im Rückwärtslaufen ist, halb Holiday. Kannst du dich erinnern? Ich glaube, in der ersten Halbzeit war es. Mhm. Und aber trotzdem sich noch fängt und Booker dann einfach den Ball wegnimmt.
Ja, unangenehmer Typ, dieser Holiday.
Ja, aber auch wiederum geiler Typ. Deswegen nochmal Shoutout NBA Champion Jarrell Holiday.
Ja.
Ja, ich habe es schon gesagt, ich war auf dem Bucks Bandwagon und ich habe mich sehr gefreut, dass all diese aus der Ferne sympathischen Menschen jetzt eine NBA Championship gewonnen haben.
Und Jeff Teague.
Jeff Teague wird nichts mehr, ne?
Nee,
mit aber euch.
Ich habe einmal versucht, ihn zu interviewen. Seitdem ist er tatsächlich. Dachte ich so, okay, das ist. Der hat weniger Bock als jeder andere Mensch, den ich jemals erlebt habe. Was aber natürlich auch vollkommen okay ist. Ansonsten ist Jeff Teague sicherlich ein cooler Typ. Aber ich wollte es einfach nur mich nochmal drüber lustig machen. Aber auch er, NBA-Champion Jeff Teague.
So ist es.
Passt alles. Gratuliere, sowieso.
Auf jeden Fall. Jedem Einzelnen. Und damit könnten wir es für heute bewenden lassen, oder?
Genau. Nächstes Mal melde ich mich auch wieder mit besserer Tonqualität. Sorry dafür. Ich bin unterwegs quasi.
Hauptsache, du hast die Zeit gefunden, würde ich sagen. Darum geht's doch am Ende. Sozusagen die inneren Werte, den Inhalt.
Genau.
Und damit sollen wir wirklich zum Ende kommen.
If you think about the past, that's your ego talking.
So sieht's aus. Noch ein bisschen Philosophie zum Abschluss. Und jetzt natürlich noch der Hinweis an all diejenigen, beziehungsweise erst der Dank an euch alle. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Und falls ihr es noch nicht wissen solltet, uns noch nicht getan habt, könnt ihr uns sehr gerne abonnieren auf Apple Podcasts. Hinterlasst uns auch gerne Rezensionen bei Deezer, iTunes, habe ich schon gesagt. Spotify kommt noch dazu, Amazon Music und natürlich Google Podcasts. Ich weiß nicht, warum es heute so schwer ist. Ja doch, ich weiß warum, weil, wie gesagt, live geguckt und so. Deswegen taglang Max müde. Folgt uns auch gern auf Twitter, Instagram und Facebook. Schreibt uns da auch gern an, wenn ihr Lust habt. Und ja, wie gesagt, wir melden uns diese Woche dann nochmal, vervollständigen dann eure Fragen und dann bereiten wir uns langsam auf den oder die Draft. Das heißt die Draft, korrekt, gell?
Ist eine komplett offene Sage. Ich sage der Draft, aber es ist jedem vorbehalten, das anders zu machen.
Alles klar, okay, weil ich sage eigentlich auch immer, der Draft klingt für mich auch, aber weil ich es immer so gehört habe, genau. Ich wollte es nochmal sicher gehen, okay, genau, auf jeden Fall, nächste Woche ist schon Draft. Free Agency steht dann auch an, der neue Point Guard, der Bulls steht schon vor der Tür, wer auch immer es dann sein wird, wir sind gespannt. Und bis dahin, genießt eure Zeit, euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.